Servus.
Grüezi.
Und hallo, willkommen zur 87. Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
Und Florian Gasser, Redakteur bei den Österreichseiten der Zeit in Wien.
Unsere zwei Themen diese Woche. Wir reden zum einen über Klima versus Natur. Also welche Probleme gibt es eigentlich beim Ausbau der regenerativen Energien, die vielleicht nicht mit Geld oder mit anderen Hindernissen zu tun haben, sondern zum Beispiel mit Artenschutz. Und unser zweites Thema diese Woche, Wurst. Vorab noch der Hinweis auf
alles
unsere Mailadresse.
Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei.
Matthias hat sich gut vorbereitet auf die heutige Sendung.
Ja, wenn Sie Ihre Meinung zu diesem Ständchen geben wollen, dann schreiben Sie uns doch unter alpen@zeit.de. Ansonsten fangen wir jetzt einfach mal an, Matthias, okay?
Ja. Übst du das immer vorm Spiegel, Matthias, wenn du singst, vorher?
Das war jetzt eine spontane Eingebung.
Ah, okay, gut.
Ich meine, der Text ist ja noch viel besser.
Ja, ersparst du uns das?
Ja, wir kommen später drauf.
ihr habt wieder eine ganz schreckliche Recherche hinter euch, habe ich gesehen. Ja, Florian, du Armer, du musstest die Gebirgsflüsse der Alpen und der Schweiz ablaufen.
Ja, es war wirklich grauenhaft.
Mein Mitleid.
Ja, ganz schlimm. Also einen ganzen Tag lang bin ich die Isel entlang. Das ist ein Gletscherfluss in Osttirol. Und also der letzte frei fließende Gletscherfluss der Ostalpen übrigens.
Eben, und das sind jetzt, wer wirklich der Arme ist, weil ich musste ja diesen Text von Florian und meiner Kollegin Sarah Jäcki, die sich da voll reingehängt haben, redigieren. Und habe ich dir nicht das Wort Ostalpen rausredigiert, mein Lieber? Niemand weiß, was das ist.
Echt, ist es intellektuell so herausfordernd, Osten und Alpen zusammenzuführen?
Nein, aber
stattdessen reingeschrieben?
Wenn sich Journalisten so in ein Thema verbeißen drin, dann...
Also, zur Erklärung. Die Ostalpen,
ist sowas wie der größte Weihnachtsbaum westlich von Bielefeld oder so. Ne?
Also, damit wir das klären. Die Ostalpen sind der Teil östlich vom Bodensee über den Rhein bis zum Comer See. Der Rest von dem Ganzen sind die Westalpen. Die sind allerdings nicht bei mir und deshalb können sie mir auch gestohlen bleiben. Also, Isel, wunderschöner Fluss, Ostalpen. Ganz ehrlich, ich war hin und weg, wie schön der ist.
Okay, schön für dich. Und warum warst du da?
Also Ausgangspunkt war die österreichische Umweltministerin Maria Patek. Die hat im September im Parlament gesagt, dass es um die österreichischen Flüsse nicht sehr gut steht und wir die EU-Wasserrahmenrichtlinie bis 2027 wohl nicht erfüllen werden. Und ich habe mich dann gefragt, warum ist das eigentlich mit den Flüssen so und was ist da das Problem? Und dann haben wir entschieden, dass wir daraus eine große Recherche für die Zeit Alpen machen werden. Also diese Alpenausgabe der Zeit, die in Österreich und der Schweiz erscheint und diese Woche wiederkommt.
Was ist denn jetzt das Problem mit euren Flüssen? Du hast das ja schon angedeutet, der letzte Gletscherfluss, der frei fließt oder so. Also die sind alle völlig verbaut.
In den Ostalpen.
ja, stimmt, in den Ostalpen. Mensch.
Genau. Also unterm Strich kann man sagen, die Wasserqualität ist so mehr oder weniger in Ordnung.
Stopp. Also Einspruch. Also ja. die Flüsse, auch über das haben wir uns gestritten. Die Flüsse sind zwar sauberer als früher, aber gerade wenn es zum Beispiel jetzt um die Pestizidverschmutzungen geht, das sind dann vor allem die kleinen Fließgewässer auch in den Alpen nicht wirklich sauber. Danke für nichts, dann ihr lieben Bauern, gell?
Naja, also erstens ja, stimmt schon, es ist noch Thema, bei euch ein bisschen größeres als bei uns.
Ja, ich habe vermutlich einfach noch nicht richtig gemessen. Ich kann mir jetzt schwerlich vorstellen, dass es bei euch völlig anders sein soll wie bei uns.
Nein, es ist, also was man schon sagen kann, ist, dass wenn man das hüben wie drüben, die Flüsse nicht mehr die Kloaken sind, die sie früher mal waren und das ist noch gar nicht so lange her. Aber bei uns ging es vor allem um die Verbauungen, also wie fließt der Fluss, wie sind die Ufer, wie sind Flora und Fauna am Ufer und so weiter. Also allein in Österreich gibt es zum Beispiel fast 30.000 nicht fischpassierbare Querbauwerke. Also im Schnitt hat der Fisch einen Lebensraum von einem Kilometer.
Das hast du ihm nicht rausredigiert? Nicht fischpassierbaren Querbauwerke?
Doch, keine Angst.
Ja, das hat er. Aber hier darf ich ja sagen, was ich will.
Aber eben mein Zugriff beschränkt sich ja auf den Text und nicht das, was er hier jetzt von sich gibt. In der Schweiz sind es übrigens 100.000 Verbauungen. Und wie bei all diesen Zahlen ist es aber jeweils relativ schwierig, auch die beiden Länder zu vergleichen, weil man nicht immer genau dasselbe gezählt wird, aber vermutlich sind die Flüsse in der Schweiz eben noch stärker verbaut.
Verbauung, Querbauwerke, was ist denn das, was da die armen Fische aufhält?
Also Hochwasserschutz zum Beispiel, Schleusen, Was die Fische, was jetzt nichts mit dem Fische aufhalten zu tun hat, sind Uferbegradigungen, Ufermauern. Dadurch verändert sich einfach die Fließgeschwindigkeit vom Fluss. Aber was halt auch ein Problem für viele Fische ist, sind grundsätzlich Wasserkraftwerke und dann vor allem viele ältere Wasserkraftwerke, die noch keine so Dinge wie Fischtreppen oder sonstige Ausweichrouten eingebaut haben, die einfach wirklich Grenzen für den Lebensraum vom Fisch sind.
Ist Wasserkraft bei euch denn überhaupt so wichtig? Ich habe mal nachgeguckt, in Deutschland macht die Wasserkraft nur 3% der erzeugten Energie in Deutschland aus.
Ja, wobei man unterscheiden muss zwischen erzeugter Energie natürlich und Strom, erzeugtem Strom, also da wird es dann schon ein bisschen mehr sein. Aber ich finde das trotzdem mit Verlaub arg wenig. Also,
was macht ihr mit eurem Wasser, Lenz?
Ich verstehe es auch nicht.
Naja, es fließt halt nicht bergab. Das macht es etwas schwieriger. Ne? Also es fließt schon bergab, naja, natürlich, sonst wird es ja nicht fließen. Aber es hat halt weniger Fließgeschwindigkeit, ja, weil wir weniger Berge haben. So, das ist, glaube ich, der Grund.
Naja, aber trotzdem finde ich es arg wenig. Also vor allem, weil ihr seit 20 Jahren von einer angeblichen Energiewende redet. Also bei uns macht Wasserkraft rund 60% des erzeugten Stroms aus.
What? Yes. 60%?
Ja, also in der Schweiz sind es noch ein paar Prozentpunkte mehr.
Boah, also da seid ihr aber echt krass viel weiter als Deutschland, das stimmt schon. Und das soll jetzt noch mehr werden oder, weil ihr werdet ja auch noch mehr auf regenerative Energien setzen wollen,
klar.
Nehme ich an.
Genau.
Und das geht auch noch?
Ja, das
also
geht
60%
auch. Also
kommt mir schon sehr viel vor.
Genau, also das geht auch und das ist, also es gibt so ein paar Dinge, die sind unproblematisch, nämlich man kann bestehende Anlagen einfach modernisieren, also was weiß ich, zum Beispiel neue Turbinen einbauen, die einen besseren Wirkungsgrad haben. Also da gibt's recht ein großes Potenzial. Dann hat mir ein Vertreter der Kleinwasserkraftwerke erzählt, gibt's zum Beispiel die Idee, in bestehende Querbauwerke, die aus welchen Gründen auch immer stehen bleiben müssen, dort könnte man kleine Kraftwerke einbauen. Und der Eingriff in den Fluss ist ohnehin schon da. Die Bauwerke müssten aber fischpassierbar gemacht werden. Und da könnte man
fischpassierbar.
Und dann gibt es natürlich schon auch noch viele Projekte, wo einfach neue Kraftwerke in die grüne Wiese gebaut werden.
Ja, aber das klingt doch dann ganz vernünftig. Wo ist jetzt das Problem? Also ihr kriegt viel regenerative Energien und man baut kleine Dinge ein, ist doch gut.
Also ich meine, die Kleinkraftwerke, von denen Florian jetzt hier so schwärmt, die sind halt einfach recht ineffizient. Also da baust du verhältnismäßig viel Infrastruktur in die Landschaft. Nicht nur, das hast du ja dann nicht nur das einzelne Bauwerk, sondern du musst den Strom ja auch irgendwie vom Fluss oder vom Bach irgendwie ins Netz speisen etc. Und mit dieser Infrastruktur baust du halt dann auch eben überproportional viel Landschaft bei einem eher geringen Ertrag.
Ja, das stimmt, wobei die Kritik halt jetzt schon etwas simpel ist dran. Also ja, Kleinwasserkraftwerke richten, wenn man jetzt nur die erzeugten Megawattstunden anschaut, einen größeren Schaden an als große Kraftwerke, wobei natürlich die Eingriffe von so großen Kraftwerken, also die sind natürlich gigantisch. Aber es spricht schon auch was dafür, dass man Kleinwasserkraft erhält, weil sie erzeugt halt vielfach Regionalstrom. Du kannst damit dezentral mit Energie versorgen.
Ja, aber es gibt wirklich gescheitere Ideen, als eine dezentrale Stromversorgung aufzubauen, für die auch verschiedene Gründe sprechen, als so mit einem Mini-Turbin in jedem Rinnsal. Also ich meine zum Beispiel, da stellst du besser mal auf jedes Dach oder mehr Dächer als heute eine Solaranlage zum Beispiel, und da ist der Eingriff dann wirklich viel geringer.
Ja, wenn halt die Sonne mal länger nicht scheint, dann hüpfst du nicht weit mit deiner Solaranlage. Aber das Problem bei diesen Kleinwasserkraftdingen ist halt, dass sie zumindest in Österreich recht unkoordiniert in die Landschaft gepflanzt wurden. Und zwar, weil es historisch gewachsen ist. Also früher stand eine Mühle, dann wurde irgendwann raus ein Kleinwasserkraftwerk. Und also Fun Fact für Österreich, kein Mensch weiß, wie viele es am Ende wirklich gibt. Also man weiß so eine Größenordnung und es ist so ungefähr 5000, aber dann gibt es halt ganz viele, die zum Beispiel nicht mehr in Betrieb sind und niemand weiß, wie viele das sind. Und eben zum Solarstrom, ja, da gibt es auch ein Riesenpotenzial. Also da wurde auch mal durchgerechnet, wenn man zum Beispiel auf alle Parkhäuser in Österreich Solarpaneele drauf tut, wie viel Energie kann man da produzieren. Und am Ende braucht man, wenn man Energiewende machen will, halt einen Mix aus verschiedenen Dingen. Und Wasserkraft, auch Kleinwasserkraft, wird da immer wichtiger Teil sein. Ist einfach so.
Aber es muss doch Regeln dafür geben, was man wo wie bauen darf. Wir kommen ja von der von eurer Umweltministerin Florian, ja, die gesagt hat, dass es irgendwie den Flüssen nicht so gut geht. Also scheint es da ja, um es mal bürokratisch zu sagen, einen Zielkonflikt sozusagen zu geben zwischen dem zwischen Umwelt- und Artenschutz einerseits, also dass es den Flüssen gut geht, und zwischen dem Ausbau der regenerativen Energien andererseits. Da muss es doch Regeln für geben. Also man muss doch festlegen können, Moment mal, da darf man was hinbauen und da nicht, weil sonst wird vielleicht das und das Tier aussterben.
Genau, also die Regeln sind ja relativ streng. Also für neue Anlagen, die müssen zum Beispiel also diese Fischdurchlässigkeit haben, eben Fischtreppen eingebaut haben oder Ausweichrouten und so weiter.
Also Fisch passierbar, oder?
Das habe ich jetzt absichtlich nicht gesagt, um mir da den nächsten blöden Spruch zu ersparen. Ich wollte es für Dummies erklären, also für euch zwei. Und es gibt auch Richtlinien, wie viel Restwasser in den Flüssen bleiben müssen, wenn sie abgeleitet werden. Also ja, die sind relativ streng. Es geht auch gar nicht so sehr darum, dass jetzt neue Anlagen so schlimm sind, sondern es geht schon auch viel um die bestehenden Anlagen und wie renaturiert man Flüsse. Also da ist einfach sehr, sehr, sehr viel Aufholbedarf.
Also es ist vor allem halt auch, weil, also du sagst ja, die Auflagen seien streng etc., aber ich meine, ja, viele Anlagen, gerade auch in, also in der Schweiz, die gleichen halt immer noch eher großen Fischmixern. Also, nein, ernsthaft, vor allem für größere Fische, für Aale zum Beispiel, das ist wirklich ein Massaker, das da teilweise angerichtet wird. Und in der Schweiz ist es so, wir sind ja nicht EU-Mitglied, aber trotzdem wollen wir unsere Wassersperren fischfreundlich oder fischpassierbar machen. Und zwar bis 2030. Und ursprünglich dachte man da mal, ja, das würde so etwa 1 Milliarde Euro kosten, umgerechnet. Jetzt weiß man, es werden bis zu 4,5 Milliarden Euro sein. Woher das Geld kommen soll, das ist derzeit unklar. Und ja, es ist halt wie so oft. Also was tut die Politik, wenn sie merkt, das wird schwierig, irgendein Ziel zu erreichen? Sie will jetzt einfach mal die Umweltbestimmung für Wasserkraftbetreiber bald mal lockern.
Naja, aber ganz kurz noch, weil wir immer davon reden, Fische und wie dein Lebensraum eingeschränkt ist. Und die Frage ist ja, betrifft uns das? Also das finde ich ja, weil man kann ja durchaus sagen, okay, dann gibt es halt diese Fische.
Fische sind mir egal, Florian.
Genau, also das könnte man zum Beispiel sagen. Aber und es geht dann auch nicht nur um Fische, es geht ja bei solchen Sachen auch um diese sogenannten Benthos-Lebewesen. Also das sind diese Dinge, die am Grund eines Gewässers leben und von dem sich Fische auch ernähren. Und wenn man jetzt aber, also ich bin dann in die BOKU gegangen, in die Universität für Bodenkultur in Wien, und habe da mit einer Wissenschaftlerin gesprochen und habe sie das auch gefragt, ja okay, dann haben wir halt die Viecher nicht mehr im Fluss, aber dafür haben wir erneuerbare Energien. Also wenn man jetzt sagt, Klimawende versus Ökologie in den Flüssen, und sie hat dann gesagt, ja, okay, dann haben wir die halt alle nicht mehr, aber wenn du die Benthos-Lebewesen nicht mehr hast, dann kann sich der Fisch nicht mehr von irgendwas ernähren. Und das hat dann wiederum weitere Auswirkungen auf Tiere, die sich von Fischen ernähren. Also was man dann halt tut, ist, man greift direkt in die Nahrungspyramide ein. Und ja, zwar auf unterster Ebene.
Ja. Ganz kurze Einschränkung damit, das ist im Zweifelsfall ist das Argument halt eins, mit dem man alles abschmettern kann, ne? Weil mit dem Argument darf man dann überhaupt nicht in die Natur eingreifen, weil du ja nicht wissen kannst, ob jetzt nicht zufällig dieser eine Fisch, den du da fängst, weil du gerade angeln gehst oder so, total die Pyramide aus dem Gleichgewicht bringt. Es geht ja darum, eine quantitative Grenze festzustellen.
Genau. Ja, ja,
ne? Also
klar,
ab wie viel wird es
kritisch? Ich sag ja auch niemand, das soll nirgendwo passieren und keine Wasserkraft passieren. Ist nur, das ist halt ein Effekt, den man hat, vor allem, wenn man es dann ganz großflächig macht.
Eben, aber ich habe vorhin schon eben, ich sage nur Unterschied zwischen ein paar toten Fischen und Fischmixern. Also.
Ja, das stimmt schon, ja. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass Wasserkraft bei uns nicht so wirklich eine große Rolle spielt in Deutschland. Was dafür bei uns eine sehr große Rolle spielt, ist die Windkraft. Die trägt nämlich fast 20% bei zur Energieerzeugung in Deutschland, was wiederum mehr ist als bei euch, ne? Also da sind wir halt wiederum ein bisschen weiter vorne weg. Und deshalb haben wir da auch viele der Probleme, die ihr bei der Wasserkraft beschreibt. Es geht da zwar dann nicht um Fische, sondern um Vögel, aber der Effekt ist eigentlich der gleiche. Und Artenschützer sagen seit Jahren, dieser Ausbau der Windenergie, der ja auch sehr gefördert wurde politisch, geht auf Kosten von seltenen Tieren. Da geht es dann beispielsweise um den Rotmilan, das ist ein Greifvogel, aber es geht auch um die nicht sehr seltene, sondern sehr gemeine, aber auch wichtige Fledermaus. Es gibt Studien, die belegen, dass jedes Jahr, haltet euch fest, 250.000 Fledermäuse von den Windkraftanlagen in Deutschland getötet werden. Also es ist genauso, wie man sich das vorstellt. Die fliegen dann nachts durch die Gegend und dann kommt da so ein Rotorblatt und zack, und zerhackt diese Fledermaus. Ja? Und das ist schon ein ziemlich heftiger Eingriff. Eingriff in die Natur. Und jetzt will die Regierung eben noch mehr Windenergie ausbauen. Also es gibt einen Aktionsplan für mehr Genehmigungen von Windenergieanlagen und dagegen laufen die Naturschutzverbände jetzt wiederum Sturm. Und irgendwo dazwischen stehen, das finde ich politisch ganz interessant, stehen halt die Grünen. Und versuchen irgendwie Anwälte für beides zu sein, ja, was gar nicht so einfach ist, weil sie wollen sowohl Artenschutz als auch Klimaschutz. Wir hatten das Dilemma gerade schon, Florian. Es ist für sie nicht so einfach, sich zu positionieren und sagen halt, ja, man müsste das irgendwie vereinbar machen. Also gehen da auch nicht wirklich auf eine der beiden Seiten. Wie positionieren sie sich denn bei euch eigentlich?
Ja, sie versuchen auch den Spagat. Und das finde ich ja die wirklich spannende Frage. Also es gibt ja auch Umweltschutzorganisationen, in denen sich die Wasser-, die Klima- und die Energieabteilung nicht immer einig sind und schon auch mal heftig diskutieren. Aber man, das, die Sache ist, am Ende sollte man es halt nicht gegeneinander ausspielen, obwohl es natürlich gemacht wird. Ich habe übrigens, um noch einmal auf das von vorher zurückzukommen, ich habe aber eigentlich niemanden gefunden, also egal was für ein Fundi, der gesagt hat, es dürfe überhaupt keine Wasserkraft geben.
Moment, darf ich da noch einmal einhaken, Florian? Ich finde diese Formulierung mit dem gegeneinander ausspielen, das ist etwas, was ich auch bei vielen Naturschutz- und Umweltschutzverbänden in Deutschland jetzt bei der Recherche gefunden habe. Die sagen das auch immer wieder, man darf das nicht gegeneinander ausspielen. Und ich finde das eigentlich falsch, weil das so klingt, als wäre das ein inszenierter Konflikt, den es eigentlich nicht gäbe.
Doch,
also würde man so
natürlich
tun. Genau, klar, den Konflikt also wird es nicht gegeneinander ausgespielt, sondern das steht tatsächlich gegeneinander. Es ist sozusagen ein Trade-off. Ja? Also mehr Artenschutz ist weniger Klimaschutz und andersrum.
In dem Fall stimmt das natürlich, aber eben, wenn man es gegeneinander ausspielt, dann kann man ja sagen, wir verbauen einfach alles oder man versucht einen Ausgleich zu finden zwischen den beiden Dingen und vor allem da, wo man ausparkt, es möglichst so zu gestalten, dass zum Beispiel der Artenschutz oder sonst das Ökosystem so wenig wie möglich beeinträchtigt wird.
Es gibt im Übrigen ein lustiges oder spannendes Beispiel hier aus der Schweiz. Und zwar wird jetzt hier versucht, aus dem Klimawandel Wasserkraft Profit zu schlagen. Und zwar beim Triftgletscher, da gibt es ein Projekt, dass quasi der Gletscher schmilzt und gibt es jetzt ein Projekt, da eine Talsperre zu bauen, um das Schmelzwasser zu nutzen für die Energieversorgung, also um Strom zu produzieren. Und das Interessante an diesem Projekt ist, dass genau hier dieser Konflikt, also ihr beschreibt es ja auch in dem Text dann, dass genau hier dieser Konflikt innerhalb der Ökogemeinde aufbricht. Also die einen Umweltverbände sind für dieses Projekt und andere sind dagegen. Und genau da wird jetzt diese Frage auch in der Schweiz öffentlich und auch politisch debattiert.
Genau, wobei bei uns wird sie immerhin debattiert und man spricht darüber, aber man, wenn man sich international anschaut, was da für Dinge passieren, also in Äthiopien zum Beispiel wird eine riesige Talsperre gebaut, der Nil soll aufgestaut werden und der Speichersee entstehen, der 63 Milliarden Kubikmeter Wasser beinhaltet, Nilwasser. Nur so zum Vergleich mal, der Bodensee hat 50 Milliarden Liter Wasser. Für den Sudan und Ägypten aber...
50 bitte? Milliarden Kubikmeter Wasser hat der
Bodensee. Ja, entschuldige, ja, Kubikmeter Wasser, klar. Ja,
Faktenchecker, wir haben die Faktenchecker immer ein, die stehen immer vor der Tür.
Ja. Für Sudan und Ägypten ist aber der Nil halt überlebenswichtig und die finden es halt nicht so toll und es gab da schon ernsthafte Konflikte deswegen bis hin zu mehr oder weniger unverhohlenen Kriegsdrohungen. Ja,
gut, aber ich sag's dir ungern, lieber Tourismusdirektor Gasser. Also ich meine, über was haben wir vergangene Woche diskutiert? Über Kunstschnee, oder? Ich meine, du musst gar nicht nach Afrika reisen, um einen Wasserkonflikt zu finden, denn auch in den Alpen gibt es diesen Konflikt. Wer für oder für was das Wasser wirklich gebraucht werden kann und darf.
Ja, aber es hat noch keiner mit einem Raketenbeschuss von einem Speicherteich gedroht.
Ja, also ehrlich gesagt, diesem Bergland traue ich alles zu. Von dem her.
Matthias, ich hätte noch eine Frage an dich. Wir haben noch so wenig über die Schweiz gesprochen bisher. Total ungewöhnlich. Ihr habt ja relativ starke
ich Kommunen. Ich musste den Text redigieren. Ich bin noch etwas matt.
Endlich ist Matthias mal zu erschöpft, um die Sendung zu dominieren. Nein, Matthias, ihr habt ja relativ starke Mitbestimmungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene. Das habe selbst ich ja mittlerweile gelernt, nach anderthalb Jahren Podcast mit dir. Warum sagen denn diese Gemeinden, es gibt ja dieses klassische Not-in-my-Backyard-Phänomen, ne, dass man sagt, okay, regenerative Energien meinetwegen finde ich auch wichtig, aber doch bitte nicht da, wo ich wohne, weil es irgendwie hässlich und verändert die Natur, wie wir jetzt ja ausführlich besprochen haben. Warum sagen denn nicht einfach die Gemeinden und die Anwohner, nö, bitte nicht bei mir und verhindern diesen Bau von diesen Dingen?
Also bei der Wasserkraft ist es halt so, dass sich das bis heute für die meisten Gemeinden lohnt. Also
bei uns auch so, ist ein lukratives Geschäft.
Ja, und ich meine, früher war es halt so, also das muss man schon sagen, das war so ein innerschweizerischer kolonialistischer Akt. Also da wurden die armen Talschaften in den Bergen von den Unterländer Stromfirmen regelrecht gekauft. Also ich meine, da ging es dann vor allem auch darum, die eigene Heimat unter Wasser setzen zu lassen. Und dafür erhielten sie dann dafür zünftig Geld oder verhältnismäßig zünftig Geld. Und weil sie auch wussten, dieses Auskommen, das sie jetzt haben in diesen Regionen, ist so mäßig gut. Und also in einigen Kantonen erhalten die Gemeinden bis heute sogenannte Wasserzinsen. Das ist quasi eine Abgabe, die du erhältst für jeden Liter Wasser, der verstromt wird. Und in anderen Kantonen sind dann vor allem die Steuern der Kraftwerkbetreiber interessant. Und also eben, es gibt jetzt verschiedene Beispiele, könnte ich jetzt erzählen, wer da wie unter Wasser gesetzt wurde und wie viel Geld erhält. Aber auch in jüngster Zeit spielt das wirklich eine recht wichtige, auch politische Rolle. Also im Kanton Graubünden zum Beispiel, im Rheinwald. Deutsche Hörer kennen die Strecke vielleicht, wenn der Gotthard wieder mal verstopft ist und sie über den San Bernardino umgeleitet werden. In ihren Wohnmobilen, also dort sollten kürzlich die Talgemeinden fusionieren. Und eine Gemeinde aber scherte aus. Und genau, es war jene, die am meisten von den Kraftwerken in der Region profitierten. Sie wollte, wenn ich das richtig im Kopf habe, zuerst noch mit dem Geld eine Bierbrauerei bauen.
Quersubventionierung finde ich super.
Ja, und wenn du dir auch die Geschichte anschaust, es gab zum Beispiel eine ganz berühmte Hochebene in der Schweiz, die Greiner Hochebene, die sollte auch mal überflutet werden. Und da war der Widerstand dann auch, das ist das Witzige daran, der Widerstand gegen solche Projekte kommt dann auch vor allem aus dem Unterland und nicht zwingend aus den Gemeinden selber.
Diese Österreicherin sollten Sie kennen.
Bald ist in Österreich wieder Krampuszeit. Der Krampus, so beschrieb es mal Christoph Waltz im amerikanischen Fernsehen, stehe für den dialektischen Ansatz, den wir in Österreich haben. Das Gute und das Böse, der Nikolaus und eben der Krampus, der die schlimmen Kinder holt. Als Kind hatte ich Anfang Dezember oft ernsthaft Angst, am Abend allein auf der Straße zu sein, wenn diese Typen herumlaufen, die da als Krampus verkleidet sind. Die gingen oft nicht zimperlich mit ihren Opfern um. Die oberösterreichische Autorin Michaela Holzinger will nun eine andere Seite dieses furchteinflößenden Wesens zeigen. In ihrem Buch Nikolaus und Krampus Kraus backt der Krampus nette Kekse und der Nikolaus bittet ihn um Hilfe. Denn wer soll schließlich diesen schweren Sack mit Geschenken rumschleppen? Eben der Krampus Kraus. Zusammen mit dem Esel Finn ziehen sie also los und plötzlich ist die haarige Schreckgestalt gar nicht mehr so zum Fürchten. Ich hätte mir so ein Buch als Kind gewünscht, jetzt hat es ein bisschen länger gedauert und ich kann endlich dann furchtlos durch die Straßen spazieren. Der Krampus und auch Michaela Holzinger sind Österreicher, die man kennen sollte.
Ich muss dieses Thema, es geht um die Wurst.
Allein schon aus ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Jawohl, mein Schatz, es ist vorbei. Ihr habt einfach kein Musikgehör.
Doch, eben.
Das ist das Problem. Das macht es so schwer. Ich muss das Wurstthema jedenfalls aus familiären Gründen allein schon mit einem Loblied auf die fränkische Bratwurst.
Du bist nur einschleimen irgendwo, ne?
Ja, natürlich. Die hören zwar den Podcast gar nicht, aber ich muss es einfach loswerden, einfach zur Sicherheit, falls es in 10 Jahren sie doch mal alles nachhören oder so. Meine Schwiegereltern wohnen ja da in Franken und nach jedem Besuch, wenn wir da sind, nehmen wir so ein Packen Würste mit zurück nach Berlin. Das ist so eine Art Westpaket-Variante für uns geworden. Es gibt einfach keine anderen so würzigen, so leckeren Bratwürste in ganz Deutschland.
Ja, du hast wirklich irgendwas verbockt, was über deine Schwiegereltern warst.
Ja, liebe, ist schon ernst gemeint, sie ist wirklich sehr, sehr lecker.
Liebe Schwiegereltern Jakobsen, unsere E-Mail-Adresse ist alpenerzeit.de. Wir wollen die ganze Wahrheit wissen.
Also, fränkische Bratwurst, mag so sein, ist okay. Aber Lenz, wir gehen mal in Wien zu einem Würstelstand, wo du offenbar noch nie warst, weil dann würdest du da nicht über fränkische Bratwurst irgendwie solche Loblieder singen.
Wiener Würstchen sind ja wohl die langweiligsten Würstchen von allen.
Also, Punkt 1. Wiener Würstel sind super. Punkt 2. Zum Würstelstand geht man nicht nur, um dort Wiener Würsteln zu essen, sondern, also man geht grundsätzlich einmal zum Würstelstand, damit man bei einem Würstelstand ist, weil diese Dinge sind legendär, sie werden besungen, literarisch verewigt, von Friedrich Thorberg in der Tante Jolesch bis zur Austropop-Band ERV. Und es gibt sogar eine am Schauplatz-Folge über Würstelsteine. Das ist diese, wir haben glaube ich schon mal drüber geredet, geniale alte ORF-Serie, als Reality-TV noch nicht Reality-TV hieß und das echte Leben darstellte. Folge sollte man sich ansehen. Aber Ob wir da eine fränkische Bratwurst finden, bezweifle ich. Eher so schöne Dinge wie eine eitrige.
Eitrige, allein das Wort schon, ja? Also wie etwas wirklich, also ich mag fränkische Bratwürste, ja, aber ich mag auch die österreichischen Würste sehr gerne. Ja, wie etwas so Fantastisches wie diese Wurst mit einem so ekligen, wenn auch zugegebenermaßen treffenden Namen belegen könnte, ja? Also eine eitrige ist eigentlich ein Käsekreiner, oder? Ja. Also Wurst mit Käse drin. Ja. Und ich finde allein die Maßlosigkeit, die man haben muss, um auf die Idee zu kommen, in Wurst auch noch Käse reinzutun, finde ich schon ziemlich großartig und wäre zumindest in den protestantischen Teilen von Deutschland eher schwer vorstellbar. Also danke dafür, Florian, danke dafür, Österreich.
Bitte, bitte gerne. Aber das ist noch gar nichts. Also du kannst dann noch auswählen zwischen Debreziner, Burenwurst, Waldviertler oder Berner. Berner sind übrigens coole Teile, das in Würstchen in die Käse reinkommt und die werden dann noch mit Speck umwickelt.
Ah, fantastisch.
Schon, gell?
Wisst ihr, an was mich das erinnert? An den Tur-Tur-KK. Das ist ein Truthahn in einem Truthahn, ein kleiner Truthahn in einem großen Truthahn.
Da kannst du aber noch eine Ente reintun oder irgendwo noch ein Huhn.
Oh ja.
Aber was mich jetzt beruhigt, ich meine, diese Frage hat mich jetzt wirklich die letzten Tage umgetrieben, ob es eigentlich in euren Ländern auch Würste gibt, die nach einem Schweizer Ort benannt sind. Ich meine eben, wir kennen die Wienerli, wir kennen die Frankfurter und ich dachte, wir seien wurstige Namen los. Wir haben aber anscheinend, gibt es auch Berner.
Mhm. Benannt nach deinem Lieblingsort offenbar, nicht? In der Schweiz.
Ja, ja, davon gehe ich jetzt aus, oder?
So, und jetzt kommt die traurige Wahrheit, mit der Stadt hat es nichts zu tun. Der Koch hieß Erich Berner. Sorry, Sherry.
Matthias, aber um mal auch das Wurstentwicklungsland Schweiz mit einzubeziehen, offenbar, wenn ihr noch nicht mal Würste habt, die nach Schweizer Steppen benannt sind. Ich habe mal da eine Frage zu eurer Cervelat.
Bitte, ich esse ja immerhin laut Statistik 21 Cervelas im Jahr. Was willst du wissen?
Also warum schneidet ihr die an den Enden, also zumindest wenn man die so auf der Straße kauft, also zum Imbissstand, warum schneidet ihr die so komisch ein, sodass sie dann so auseinanderlabbern an den Enden und man sie gar nicht richtig essen kann?
Also eigentlich meinte jetzt, du würdest mich auf die Cervelat-Darm-Krise in den Nullerjahren ansprechen, als nämlich die EU den Import von brasilianischen Zebu-Rinddärmen verboten hat.
Mit denen wir unsere
Cervelas produzieren, weil die besten Eigenschaften haben, die ein Cervelat-Darm haben muss. So. Aber ich meine, das andere ist, das macht man ja das Einschneiden, das macht man, wenn du sie auf einen Stecken aufspießt und über dem offenen Feuer grillierst. Und wenn zum einen sieht geil aus und die Enden, die sind dann so herrlich kross, würdet ihr doch sagen, nicht?
Ja, kross, aber es ist halt so kleinteilig, ja, und ich beiß schon lieber richtig in eine große Wurst rein und muss mir da nicht so kleine Stückchen zusammensuchen. Also irgendwie überzeugt mich das nicht so richtig und ich glaube, wenn ich auf Cervelat angewiesen wäre, wie ihr ja da offenbar in der Schweiz, dann würde ich glaube ich auch nicht davon so viel essen, weil das ist mir bei der Recherche aufgefallen, die Zahlen sind da etwas widersprüchlich, was aber ziemlich eindeutig ist. Ihr esst einfach viel, viel weniger Wurst, ihr Schweizer, als wir Österreicher und wir Deutschen. Also ungefähr nur halb so viel, wenn die Zahlen einigermaßen stimmen. Woran liegt das? Liegt das daran, dass ihr einfach so unglaublich viel guten Käse habt und deshalb nicht so viel Wurst braucht?
Ich vermute eher, dass wir uns einfach das teurere Fleisch leisten können und auch leisten wollen.
Also ihr seid was Besseres, okay, verstanden.
Es fällt ihm schwer zu widersprechen, Max.
Ja.
Ich sag's mal so. Es ist ja nämlich nicht so, dass es in der Schweiz keine tollen Würste geben wird. Also ich meine, zum einen ist einmal der Klassiker, die St. Galler Bratwurst. Vorsicht, nie Senf dazu verlangen im Umkreis von St. Gallen. Oder die Glarner Kalberwurst, die wird jeweils zur Landsgemeinde serviert. Sieht zwar so Foodporn-mäßig etwas schwierig aus, ist so weiß in weiß, weil sie noch mit einer weißen Soße serviert wird, aber sehr lecker. Oder die Südwürst aus dem Appenzellerland oder dann Schüblig, ich meine in allen Variationen sowieso sehr gut. Oder Treberwürste, kennt ihr die? Saucisson, die im Trester, also in den Resten der Traubenernte gegoren wird und dazu Papayotwa, sagt euch was?
Nee.
Kartoffel mit Lauch, mit Rahmgericht, herrlich. Oder apropos Watt, von dort kommt das Gericht, Butfa, eine Schweinewurst, die aussieht wie so ein Fußball, aus dem die Luft draußen ist, bis zu 2 Kilo
weißt
schwer.
Du was? Also der Matthias beschimpft dich ja immer als Tourismusvertreter. Ich glaube, er wird Wurstvertreter.
Ja, ich glaube.
Und ich bin noch nicht fertig. Ich meine, als Zürcher muss ich auch noch die Wiedekerli erwähnen, dünne Schweinsbratwürste. Oder Lugagnetta aus dem Tessin, auch sehr fein. Oder dann, ich meine, all die Trockenwürste. also Bündner Salzsitz oder Bündnerfleisch. Ihr erinnert euch an die Rede des damaligen Bundesrats Merz, der einen Lachanfall kriegte am Rednerpuls, als er irgendeine Gesetzvorlage, in der es Bündnerfleisch ging, durchbringen musste. Oder ich meine, Blut-Leberwürste. Langsam kriege ich Hunger, aber ich kann nur sagen, die Schweiz ist durchaus ein Wurstland, gibt auch ein Büchlein dazu, ist aber leider vergriffen.
Weil wir vorher darüber geredet haben, wie viel Wurst wir essen, auch wenn es in der Schweiz offenbar so viel Gute gibt, esst ihr ja weniger. Damit wir das mal veranschaulichen, also ich habe eine Zahl aus dem Jahr 2015 gefunden, demnach geben die Österreicher im Jahr 155,5 Millionen Euro für Würstel jährlich aus. Das entspricht 21.000 Tonnen. Und jetzt kommt's, und das, ich befürchte, dass Matthias deshalb ganz recht gehabt hat mit dem, was er vorher gesagt hat. Nur 2,4% sind Bio-Würstel. Also es dürfte uns ziemlich egal sein, was wir da futtern.
Also eben, also wenn ich mir vorher schon unterstellt habe, dass ich da irgendwie als Cheflobbyist von Proviant, der Branchenorganisation des Fleisches hier in der Schweiz unterwegs sei, ich habe bei denen auch mal noch nachgeschaut und eine interessante Zahl gefunden. Ratet mal, mit welchen Würsten, mit welcher Wurst in der Schweiz am meisten Umsatz gemacht wird.
Wiener. Mit Zerbelat natürlich.
Mit Salami.
Und zwar, da scheint auch ein Schweizer Würste ja echt toll zu sein.
Und zwar, die werden auch in der Schweiz produziert. Hallo. Rabelli. Und zwar 172 Millionen Franken, was wiederum, wenn man das jetzt mal vergleicht mit den 155 Millionen Euro von Florian, zeigt, dass halt Fleisch in der Schweiz auch bedeutend teurer ist.
Das hatten wir schon mal, ja.
Es gibt übrigens, wusstest du das, Matthias, das hat mir, glaube ich, auch jemand von diesem Branchenverband da erzählt oder zumindest jemand, der sich auch gut auskennt mit dem Schweizer Wurstverzehr. Es gibt einen Wurstgrenzverkehr. Also es ist wohl so, dass die Statistik über den Schweizer Wurstverbrauch auch deshalb so viel geringer ist. Also die Schweizer angeblich so viel weniger Wurst essen, weil das natürlich danach gemessen wird, was in der Schweiz an Wurst gekauft wird. Und es gibt wohl rette viele Schweizer, die zum Wurstkaufen über die Grenze fahren. Das heißt, die deutsche Wurststatistik wird von Schweizern hochgetrieben.
Und die Österreicher.
In der Schweiz
auch.
Aufessen.
Also die Österreicher auch. Vorarlberg, ja.
Gut, die Vorarlberger kommen dafür in die Schweiz ins Puff, habe ich kürzlich wo gelesen. Also von dem her, dieser Grenzverkehr, der fleischliche, ja, der wird dann irgendwie wieder ausgeglichen.
Damit sind wir vollkommen vom Thema abgekommen. Und ich wollte jetzt eigentlich fragen, ob bei euch die Würste auch so dominant sind. Das kommt mir jetzt in dem Zusammenhang etwas komisch vor. Nein, im Ernst, es gibt bei uns, bei Kirmessen und bei allen öffentlichen Festen eigentlich fast nicht so häufig wie Wurststände. Also es gibt Bierstände und Wurststände und mittlerweile gibt es so ein paar Crepe-Buden oder sowas, aber Würste dominieren als Imbiss ziemlich den öffentlichen Raum. Ist das bei euch auch so? In Zürich habe ich bisher eher wenige Wurstbuden gesehen.
Ja, ich glaube, da warst du einfach noch nie hier in Zürich zum Beispiel am Sternengrill beim Bellevue, aber ja, stimmt schon. Also es brutzelt hier nicht an jeder Ecke irgendeine Wurst auf dem Grill und vielleicht sind wir halt einfach auch ernährungsbewusster als ihr.
Jetzt wart mal, bei diesem Sternending, da waren wir doch mal, oder? Diesen Sommer
ja,
gemeinsam.
War das kann Ding? Gut sein. Weiß ich nicht, kann aber gut sein, ja.
Ne, weil was, das ist eh alles nett und so. Und auch die Würstel, die du da oben aufgezählt hast, das Problem ist halt bei euch, dass solche Sachen dann gleich daherkommen wie in einem Sternenlokal. Also eben auch, was du aufgezählt hast, aber auch eure Würstelstände. Da kann man eine Riesenauswahl an verschiedenen Speisen und so weiter. Und hey, also am Ende muss man sich halt am Würstelstand zwei Entscheidungen stellen. Süß oder scharf und welches Bier dazu? Alles andere ist, finde ich, völlig unnötiger Schnickschnack.
Apropos unnötiger Schnickschnack, kennt ihr eigentlich die Volkswagen-Currywurst?
Bitte was?
Ja, kein Scherz. Also es gibt die Volkswagen-Currywurst. Volkswagen hat sein
Auto,
Hauptwerk in
Autobauer. Volkswagen.
Ja, warte, Autobauer und Würstchenhersteller, Moment. Okay. Die haben ja damals ihr Hauptwerk in den 30er Jahren, als sie noch ein von Hitler ja mitgegründeter Rüstungskonzern waren, in das ländliche Niedersachsen gebaut und die Stadt Wolfsburg ist erst dann danach entstanden und deshalb mussten die eigene Infrastruktur aus dem Boden stampfen. Die haben dann da auch eigenes Essen gemacht zum Beispiel, die hatten eigene Bauernhöfe und eigene Fleischer, die aus diesem Bauernhof erzeugt Erzeugnissen aus den Tieren, die da gehalten wurden, eben Essen gemacht haben für die vielen Leute, die bei VW gearbeitet haben. Und seit 1973 gibt es da eben eine eigene VW-Currywurst. Genauer gesagt eine Curry-Bockwurst, bei der das Brät, also die Fleischmasse in dem Darm drin, selbst schon mit Curry gewürzt ist. Normalerweise, also hier in Berlin wird die Currywurst ja so gemacht, dass man halt eine Wurst nimmt und dann macht man so eine Curry-Ketchup-Soße dazu. Dass es da ist, eben das Curry schon in der Fleischmasse drin. Die Wurst gab es dann erst nur in den VW-Kantinen und in den Restaurants da in Wolfsburg. Heute gibt es sie aber auch, weil sie relativ beliebt wurde, in vielen Supermärkten und kein Scherz, beim VW-Händler, beim Autohändler. Die Currywurst hat nämlich eine eigene Teilenummer. Das ist ein Originalteil. Man kann sie also beim nächsten Werkstattbesuch, wenn man zum Beispiel einen neuen Kühler bestellt, kann man sagen, da hätte ich gerne noch die Teilenummer so und so. Ich habe die Nummer der Wurst jetzt nicht im Kopf. Und da kann man sich noch ein Packen Würste dazu bestellen beim Autohändler. Auf der Wurst selbst steht dann auch groß Volkswagen Originalteil. Also
ich habe so viele Fragen.
Ja, und eigentlich eine Antwort. Also ich habe schon gedacht, dass VW ein wurstiger Konzern ist. Aber
das sieht das jetzt so ja, klar. Moment, warte mal. Weil du gesagt hast, es gibt es in Supermärkten. Reden wir da von Supermärkten in Wolfsburg oder kannst du da das in Berlin auch kaufen? Nein.
Also in Berlin habe ich es noch nicht gefunden. Ich weiß nicht genau, wie weit das Verbreitungsgebiet reicht. Aber es kann nicht nur Wolfsburg sein. Nur die Wolfsburger sind völlig irre, was ihren Wurstkonsum angeht. Denn, Achtung, ich habe Zahlen gefunden aus dem Jahr 2015. Volkswagen hat im Jahr 2015 7,2 Millionen von diesen Currywürsten verkauft. Und nur mal zum Vergleich, Volkswagen hat im Jahr 2015 nur 5,82 Millionen Autos verkauft. Also eigentlich ist VW gar kein Autokonzern, sondern eher ein Wurstladen.
Die spinnen, die Deutschen.
In Deutschland, so scheint es, sind klassische Friedhöfe irgendwie out. Also in sind, wenn es ums Ableben geht, Friedhofwälder oder Seebestattungen oder Luftbestattungen. Und dabei gibt es wirklich die Asche einfach aus einem Flugzeug geworfen. Problem ist nur, oder geblasen eher, Problem ist nur, das ist in Deutschland verboten. Was macht denn nun also ein besonders findiger Bestatter aus Bayern? Er lädt die Urnen in ein Flugzeug, fliegt über die Grenze und wirft die deutsche Totenasche aus 3000 Meter Höhe über den Bündner Alpen ab. Der Sonntagszeitung hier hat der Bestatter erzählt, dass er das bis zu 30 Mal im Jahr macht. Möge davon aus, dass das die Schweizer schon so okay fänden. Nun gut, finden sie nichts. Eigentlich haben wir keine Lust, wenn der tote Deutsche beim Wandern auf unsere Wanderhüte fallen oder es regnet. Und auch beim Kanton Graubünden sagt man, das sei eine illegale Abfallentsorgung. Und das Umweltamt will nun dem Bestatter seine, Zitat, pietätlosen Flüge verbieten. Er meinte einfach, er war nichts davon gewusst, dass das verboten sei, will es jetzt aber lassen. So oder so, liebe Deutsche, dass ihr meint, eure Toten einfach bei uns abwerfen zu können. Na, ihr spinnt.
Das war's diese Woche von unserem Podcast. Wenn Sie wissen wollen, was sonst in der Schweiz und in Österreich noch los ist, dann lesen Sie doch diese Woche die Alpenausgabe der Zeit. Darin die Geschichte über die Wasserkraft und die damit verbundenen Probleme, über die wir ja schon ausführlich gesprochen haben. Aber ihr habt ja da noch mehr Platz. Was habt ihr denn noch gemacht?
Wir haben ein super tolles, wie ich finde, Doppelinterview der lustigsten Österreicherin und der lustigsten Schweizerin, nämlich mit Stephanie Sargnagel und Hazel Brucker. Und die haben meinen Kolleginnen Barbara Achermann und Judith E. Innerhofer erklärt, wie man Humor nach Deutschland exportiert.
Und ich habe darüber geschrieben, wie wienlastig Österreich ist, wie schön meine Heimatstadt Innsbruck ist, wie sie sich verändert hat und wie das Leben als Pendler zwischen diesen zwei Welten ist.
Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist, dann können Sie einfach die gedruckte oder die digitale Ausgabe der sonstigen, der normalen Zeit lesen oder Sie lesen natürlich Zeit Online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir,
vielen Dank.
Adieu.
Und tschüss.